In dem zweiten Teil des Reiseberichtes mit meinem Vater geht's heute unter die Haut. Wir sprechen über das Worst-Case-Szenario, das vermutlich eintreffen kann, wenn man eine Motorradreise tut. Und es ist tatsächlich auch eingetreten. Und so sprechen wir über schwerwiegende Verletzungen, einen heftigen Unfall und damit verbundene psychische Folgen und Belastungen. Wenn euch das Thema belastet, dann hört diese Folge Gasgeflüster vielleicht nicht und schaltet einfach bei der nächsten wieder ein. Ansonsten gibt es viele Erkenntnisse und hoffentlich auch Tipps, wie ihr im Falle eines Falles damit umgehen könnt. Wenn ihr Fragen, Feedback oder was auch immer habt, schreibt uns gerne an info@gasgeflüster.de. Ansonsten viel Spaß oder Erkenntnis mit dieser Folge Gasgeflüster. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Sag mal, Jan, wann hast du eigentlich das letzte Mal dein Moped geputzt?
Keine Ahnung, Mann. Erstens fahre ich lieber und zweitens steht das Ding ja bei mir gerade eh mehr in der Werkstatt als zu Hause.
Ah, shit, da war ja was. Aber warte, ich denke, ich habe eine Lösung für beide deiner Probleme.
Michel, du weißt ganz genau, wie sehr ich Motorradputzen hasse.
Ja, weil du aber immer mit Spüli rangehst, da kann das ja nichts werden. Viel einfacher und vor allem viel besser geht das alles mit den in Deutschland entwickelten und produzierten S100 Produkten von Dr. Wack. Mit dem Power Bike Shampoo hast du deinen Hobel nämlich ruckzuck von oben bis unten eingeschäumt und mit dem S100 Waschhandschuh im Handumdrehen jede Art von Dreck entfernt. Anschließend noch etwas Glanzwachspray und deine Kiste glänzt wieder wie neu.
Nicht schlecht, aber wie soll mir das jetzt helfen mit meinem ständig kaputten Motorrad?
Ja, auch das ist ganz einfach. Anlässlich des 50. Jubiläums von Dr. Wack kannst du durchs Putzen dieses Jahr nämlich sogar gewinnen. Im Rahmen der großen Jubiläumsaktion werden in diesem Jahr von Motorradhelm über Jacken bis hin zur Actioncam Preise im Gesamtwert von stolzen 26.000 Euro verlost. Und der Hauptpreis, das ist das Wichtige für dich, ist eine nagelneue Yamaha XSR 900 GP.
Ja, okay. Vorsatz ist gemacht. Was muss ich jetzt tun?
Völlig egal, ob online oder im Laden, kauf einfach ein S100-Produkt deiner Wahl und reiche die Rechnung über die Seite zur 50-Jahr-Verlosung ein. Den Link dazu findest du ganz einfach hier bei uns in den Shownotes.
Geil, Mann. Ich bin dann mal Moped putzen.
Das Schöne mittlerweile ist, nachdem Michel nicht mehr immer als extrem gut aussehend anmoderiert werden möchte, obwohl er das trotzdem auch immer noch tut, bietet er mir seither jedes Mal eine neue Vorlage, mit der ich einsteigen kann. In der vorherigen Folge war es ein nasses Tuch, das er auch jetzt wieder drüber zieht. Und das ist nicht so verwunderlich, denn ich kann das direkt spoilern. Wir nehmen sozusagen eine Doppelfolge auf. Diese Folge ist direkt im Anschluss an eine andere entstanden. Es heißt, es
an die hat vorhergehende, die thematisch auch zu dieser jetzt passt. Witzigerweise.
Sie werden auch back-to-back kommen. Es hat sich noch nicht so viel verändert. Es ist immer noch ewig heiß bei ihm, was mich einfach immer nur so flasht und vielleicht ist das Geheimrezept seines guten Aussehens. Es ist 18 Uhr mittlerweile und statt ein Bierchen hat er sich gerade noch taufrisch einen Kaffee reingezimmert und ich weiß nicht, wie das geht. Ich glaube, bis ins Alter von so 29 Jahren konnte ich das auch noch so um 18 Uhr mal einen Kaffee trinken oder abends im Restaurant noch einen Espresso und dann gab es schlagartig den Punkt, gib mir nach 17 Uhr einen Kaffee oder einen Espresso und ich werde die Nacht nicht mehr schlafen. Dann liege ich da, bewege mich die ganze Zeit von A nach B, völlig am Verzweifeln, aber Michel kann es. Und damit, hallo Michel, ich freue mich, mit dir wieder hier am Biker-Stammtisch zu sitzen. Wie geht's?
Das hat ja, sich hallo. Nicht verändert. Mir geht es dank des Kaffees jetzt wieder sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, ich bin zwar einige Länze älter als du. Inzwischen stellt sich das bei mir aber auch ein mit dieser Koffeinempfindlichkeit. Also bei mir ist die Grenze jetzt, ich sag jetzt mal so 20 Uhr. Auf 20 Uhr ist es so runtergewandert. Bis dahin kann ich problemlos einen Kaffee trinken oder auch eine Cola. Ich war jetzt am Wochenende im Nordhessischen, auch eine wunderschöne Motorradregion rund um Stadt Allendorf. Wir haben wirklich einen der schönsten Orte Deutschlands da entdeckt für so Wochenendausflüge. Ich verrate jetzt aber nicht, wo genau, weil die Buchungslage für die Location eh schon absurd ist. Also jetzt das restliche Jahr, wir nehmen jetzt auf 1.7. immer noch. Und für das restliche Jahr sind genau 3 Tage frei in dieser Location. Das heißt, ich werde jetzt nicht weiter verraten, worum es geht, aber es ist auf jeden Fall wunderschön. Hab dort aber den Fehler gemacht, irgendwann abends um 9 oder 9:30 eine Cola zu trinken. Die Güte, hier auch Springe 9 aus dem Osten, super lecker, mit leicht Zitrusaroma, großartig, zum Grillen dazu. Aber es hat mich wirklich dann auch die halbe Nacht wachgehalten und ich habe natürlich mich im Bett hin und her gewälzt und an wen gedacht? Jan. An wen sonst?
Das dachte ich mir.
die Person deiner Träume. Wir sind aber auch weiterhin nicht zu zweit Nachträume. An diesem Stammtisch. Genauso wie in der vorherigen Folge und für uns genauso wie vor 10 Minuten sitzt immer noch mit uns im Studio mein Vater, mein Papa, und damit herzlich willkommen, Paps. Schön, dich jetzt hier direkt schon wiederzusehen.
Hallo, lieber Sony, hallo, Michael. Ich freue mich. Danke für die Einladung.
Sehr schön, dass es jetzt auch zur zweiten Runde klappt. Du bist damit übrigens, glaube ich, die zweite Person erst. Ich glaube, die andere ist Affe auf Bike, die dreimal in diesem Podcast war. Das erste Mal vielleicht.
Ja,
absolut. Erste Folge, ich habe es auch im letzten Podcast gesagt, war, da ging es darum, wie der Vater, so der Sohn, so ein bisschen das. Ich habe aber immer noch nicht nachgeschaut, welche Folge das war. Das ist lange her. Und in der letzten Folge haben wir mit dir über deine sehr intensive, sehr lange und sehr ferne Reise bis nach Georgien gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie ihr euch vorbereitet habt, wie die Reise ablief, was ihr so erlebt habt, wie ihr sozusagen mit den Völkern dieser Welt in Kontakt kam, wie ihr miteinander umgegangen seid, was die Highlights waren und so weiter. Und haben dann am Ende aber auch eine Sache anklingen lassen, denn tatsächlich gab es auch zwei, kann man direkt sagen, krasse Einschnitte in dieser Reise. Wir haben uns aber überlegt, weil ich ja auch mit dir immer wieder in Kontakt stehe natürlich, und du da auch sehr gut differenzierst in einem gewissen Rahmen, dass wir diese traurige Seite des Motorradfahrens nicht in dieselbe Folge packen wollen, sondern schwere Schläge sozusagen gesondert beachten wollen, weil die Reise nichtsdestotrotz wahnsinnig intensiv war. Das hat man, glaube ich, auch gemerkt, mit sehr viel Erfahrungen, die einfach toll sind. Und das wollten wir nicht durchmischen mit den anderen Themen, die wir jetzt so hatten. Und Michel, tut mir leid, wenn ich hier jetzt gerade noch ein bisschen übernehme, aber ich habe es erstmal angemerkt, ihr habt euch vorbereitet mit auch einem extremen oder mit einem intensiven Erste-Hilfe-Kurs. Und für den Fall der Fälle habt damit gerechnen müssen, auch wenn man dann Offroad unterwegs ist, dass man doch mal irgendwie umkippt, gegen Stein kommt, wie auch immer. Es kam allerdings noch viel, viel schlimmer. Und vielleicht leite ich das hier so ein bisschen ein aus meiner Perspektive, weil ich glaube, Ziel dieser Folge heute ist, auch einen Eindruck zu geben, was passieren kann, wie man damit umgeht, welche Herausforderungen damit verbunden sind, was es bedeutet, wenn man dann nicht in Deutschland ist und was da vielleicht auch für einen Rattenschwanz hinten dran hängt und, weil es eben auch einen zweiten Fall gab, wie man vielleicht auch eine gewisse Selbsteinschätzung richtig treffen kann in diesem Fall, glücklicherweise, und was damit dann auch verbunden ist und wie man da vielleicht auch als Gruppe mit umgeht. Aber nochmal zurück, du warst schon lange unterwegs, ich glaube, es waren 5, 6 Wochen um den Dreh, bis dato viel Video- und Bildmaterial auch von dir bekommen, sehr, sehr cool, irgendwie tolle Eindrücke. Und ich saß an einem Samstag beim Technischen Hilfswerk im Rahmen meiner Grundausbildung dort und war da am Rumschrauben und Rumwerkeln, wie auch immer, und merke, oh, mein Handy vibriert nochmal, aber ich war da gerade irgendwie mit Segen, was weiß ich, auch zugange. Und nach 5 Minuten, in denen das Handy mehrfach vibriert hat, schaue ich drauf und sehe von dir auch schon eine Nachricht und irgendein ADAC-Reisedokument. Und dann war mir ziemlich schnell klar, hier ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Zwischenzeitlich rief mich auch meine Mutter an, also es waren irgendwie alle Kanäle besetzt und ich weiß gar nicht, wie es mir so ging. Ich wusste einfach nur, okay, jetzt stimmt irgendwas nicht. Dadurch, dass du mir aber eine Nachricht geschickt hast und es von deinem Handy ausging, ging ich erstmal davon aus, okay, dem ist soweit irgendwie auch alles in Ordnung. Dann haben wir auch kurz gesprochen, ganz, ganz kurz. Ich erwischte dich in der Türkei und dann berichtest du von einem sehr schwerwiegenden Unfall und vielleicht übergebe ich da jetzt an dich und du kannst einfach nochmal erzählen, wo warst du zu dem Zeitpunkt oder wie hat der Tag angefangen? Wo wart ihr gerade in eurer Reise? Was ist passiert?
Ja, auch das gehört das Kapitel jetzt zu dem kompletten Reisebericht. Wir waren also in der südlichen Ägäis, in der Ortschaft Demre. Die ist westlich von Antalya, rund 145 Kilometer in etwa. Und wir haben dort in einem Hotel übernachtet und haben für den besagten Samstag eigentlich nur eine kleine Tour uns überlegt. Einer davon wollte auch nur den ersten Teil mitfahren. Das heißt also, wir haben uns überlegt, wir wollen in Demre oder Myra, so hieß es in der Geschichte dieser Ort, ist die Kirche des heiligen Nikolaus. Da wollten wir unbedingt hin Und das zweite Ziel für den Tag war noch eine Stadt, die man vom Boot aus sehen kann. Also eine Stadt, die sich unter dem Wasser befindet. Das war also das Ziel. Und einer unserer Freunde hat dann gesagt, ja, boah, ich will aber nur mit zum ersten zu dieser Kirche mitfahren. Hatte dann, wie sich hinterher herausstellte, noch überlegt, ob er im Grunde genommen in der normalen Wanderhose fährt und Halbschuhen, hat sich dann aber entschieden, naja, ich fahre doch mit Motorradklamotten. Wir haben dann so gegen 11 Uhr das Hotel verlassen und der Freund von uns ist jemand, der eigentlich gut Motorrad fährt, aber Probleme hat mit engen Kurven. Also so einen ganz engen Radius zu fahren, das war für ihn immer schon eine Herausforderung und führte auch sichtbar bei ihm zu Anstrengungen. Dann fuhr der unsicher, wenn es also eng wurde, dann merkte man ihm das direkt an. Und wir mussten also auf eine zweispurige, von rechts kommend, auf eine zweispurige oder zweieinhalbspurige Straße einbiegen. Und ich war etwa 100 Meter von ihm entfernt und er hat hinterher gesagt, er hätte zwei PKWs gesehen, die auf der von ihm linken Spur fahren. Und dann hat er für sich entschieden, ach, da kann ich einen großen Bogen fahren. Das schaffe ich vor den beiden Autos auf jeden Fall. Fährt also den großen Bogen. Großen Bogen heißt, er fährt also direkt auf die linke Spur dieser doppelten Straße, auf die linke Seite und übersieht dabei einen mit Blaulicht anrauschenden Ambulanzwagen, der mit Signal und Martinshorn angebrettert gekommen ist und der erwischt ihn aus voller Fahrt auf der linken Seite. Und ich war, wie gesagt, 100 Meter davon entfernt, habe also gesehen, wie alles durch die Gegend flog. Das Auto war beschädigt, der Scheinwerfer war raus. Also man konnte daran anhand des Fahrzeugs hinterher schon erkennen, welche Kräfte da wirksam waren. Und in dem Moment dachte ich ganz ehrlich, ich werde jetzt das erste Mal in meinem Leben einen toten Menschen treffen, weil so wie das aussah, dieser Unfall, war für mich klar, das kann man eigentlich nicht überleben. Aber da war es der glückliche Umstand, dass der wirklich ansprechbar war. Er hat gleich gesagt, mein linkes Bein. Wir haben dann gemeinsam, also der war klar, konnte sich mitteilen, war ansprechbar. Wir konnten dann seinen Helm, da hat er da mitgeholfen. Er hatte diese Doppelschleife, also nicht diese Ratschenhelm, sondern den doppelten Verschluss. Dann konnte man den Helm abziehen, der war auch ziemlich beschädigt. Also allein am Helm konnte man auch sehen, welche Kräfte da wirksam waren. Ja, und dann zunächst ein glücklicher Umstand, ein Krankenwagen wurde dann gerufen, weil der andere war ja auch mit einem Patienten unterwegs. Ein zweiter Krankenwagen, der hat ihn dann quasi in das Krankenhaus Luftlinie 200 Meter vom Unfallort entfernt hingebracht. Dort wurde dann nach einer halben Stunde gefühlt ein MRT gemacht oder ein Röntgenbild von beiden Beinen. Das linke war wirklich auch durch das Röntgengerät dann bestätigt, völlig zerstört. Also ein offener Bruch, zweifach Schienbein-Wadenbruch und am rechten Bein war es das Wadenbein, das auch gebrochen war. Und wie sich Freund herausstellte, ist also das linke Bein auch aus der Hüftkugel, auf der Hüftaufnahme rausgeschlagen worden durch diese Intrusion von dem Fahrzeug. Dann musste man überlegen, zunächst sollte der mit einem Helikopter weitergeflogen werden, das fiel dann aber flach, war nicht so richtig erkennbar, warum. Dann hieß es auf einmal, nee, es geht mit dem Helikopter nicht, mit dem Krankenwagen nach Antalya. Und das bedeutete 2,5 Stunden Küstenstraße fahren. Ich bin da mitgefahren aus der Situation heraus, also wie teilt man sich auf? Die Freunde von mir, der erste war schon vorweg gefahren, der kam dann zurück, hat dann mit der Polizei alles geklärt. Der zweite Freund, der hat sich um das Motorrad gekümmert, um die Klamotten, die da rumlagen und hat dann auch, mit dem habe ich mich abgestimmt, ich fahre mit dem Krankenwagen mit nach Antalya und der hat sich dann um mein Motorrad gekümmert. Naja, und dann ging die Fahrt nach Antalya. Man weiß ja nicht, wenn man jetzt Tourist ist, was für ein Zielort jetzt ausgewählt wurde, aber es war klar, in dem Ort selber wollte man die Operation nicht durchführen und konnte sie auch nicht durchführen. Deshalb der nächste Schritt Antalya, größere Klinik. Dann sind wir da nach 2,5 Stunden in Antalya angekommen und da fiel mir auch schon auf, die Krankenwagen in der Türkei fahren innerstädtisch. Also abends ist er nochmal verlegt worden, saß ich in einem Sprinter mit 145 km/h durch die Innenstadt von Antalya, ja, mit Martinshorn. Also wenn da als Verkehrsteilnehmer mal nicht aufpasst, dann passiert genau dasselbe wie da. Aber es war sein Fehler, das hat er auch genauso gewertet, er hat nicht aufgepasst. Auf jeden Fall in der Klinik Nummer 2 hat es dann 4 Stunden gedauert, um dann die Entscheidung zu hören, nee, wir machen es auch nicht. War auch wieder ein staatliches Krankenhaus. Um dann zu fragen, ja, wir müssen ihn erneut verlegen in ein Universitätsklinikum. Da habe ich dann gesagt, nee, das kommt nicht in die Tüte, nochmal 1,5 Stunden fahren, weil er hat schon sehr viel Blut verloren und die Zeit strich dahin. Dann wurde im Grunde genommen am Ende des Abends schon, das war schon die Uhr, war schon 20 Uhr durch, wurde dann entschieden, meinen Freund, unseren Freund in eine Privatklinik zu bringen in Antalya. Das, wie sich hinterher herausstellte, man mir auch dann schon mit auf den Weg gegeben hat, wenn man in der Türkei also einen schweren Unfall hat, dann muss man die Rettungskräfte gleich bitten, dass man in ein Privatkrankenhaus gebracht wird. Denn sind wirklich die sehr, sehr guten Ärzte. Aber da stellte sich da natürlich die Kostenfrage, bevor das Krankenhaus sagt, wir machen das, wollen die genau wissen, ob die Kosten auch bezahlt werden. Das war ein langes Hin und Her, die Abklärung. Ich habe immer gesagt, Mensch, es geht um den Patienten und Geld spielt keine Rolle. Aber das war ein sehr, sehr quälender Prozess, sodass der dann um 0.30 Uhr, also im Grunde genommen 13,5 Stunden nach dem Unfall operiert worden ist. Und das war dann im Grunde genommen nochmal das Ende von diesem Tag. Mitten in der Nacht, ich war mit in der Klinik, konnte da in der Klinik übernachten, das war alles kein Problem, weil er auf der Intensivstation nach der Operation versorgt wurde. Und dann ging diese Geschichte insofern weiter, als ich dann rausstellte, das wusste man natürlich vorher auch nicht, du kommst nur aus der Türkei raus, wenn du mit einem Fahrzeug einreist, und das sieht man am Stempel, also alle Stempel, die man kriegt in den Reisepass, die weisen aus, ob man mit einem Flugzeug eingereist ist oder mit einem Fahrzeug. Und da ist eben ein Fahrzeug drin. Und wenn man damit nur sich als Person wieder ausfliegen lassen möchte oder die Türkei verlassen möchte, dann funktioniert es nicht. Die Türkei, türkischen Zollbehörden, Grenzbehörden verlangen, dass geklärt ist, was mit dem Fahrzeug ist. Das wiederum bedeutete, wir mussten das Fahrzeug, dieses verunfallte Motorrad von Demre, nach Antalya bringen. Das wussten wir nur, weil ich in dem Zeitraum nach der Operation eine Deutsche, die in Antalya lebte, die hatte eine Firma, die für Krankenkassen diese Transporte organisiert. Das war deren Job. Die kannte sich also professionell aus. Wenn man die nicht gehabt hätte, dann wäre das Ganze ein Fiasko geworden. Frage.
Ja, jetzt sind wir schon sehr in den Details vielleicht auch irgendwie drin. Ich glaube, das Szenario ist dargestellt. Wir verzichten übrigens im Vorfeld auf die Nennung des Namens hier an deinen Freund. Auf jeden Fall jetzt schon mal alles, alles Gute. Richtig krasses Szenario. Fangen wir aber vielleicht nochmal vorher an. Michel, du hast ja jetzt die Story auch zum ersten Mal gehört. Ich war, wie gesagt, telefonisch schon mit drin. Ging dir jetzt gerade irgendwas durch den Kopf? Hast du direkt irgendwie Fragen?
Ja, es gehen mir natürlich 1000 Dinge durch den Kopf, weil deinem Papa jetzt das ja schon sehr, sehr weit ausgeführt hast. Ne? Das hat ja so viele unterschiedliche Dimensionen, ne? Von der persönlichen, emotionalen, über die organisatorische, über die medizinische, über die man sich natürlich quasi auch Gedanken macht und die das alles ja so ein bisschen mit beeinflusst. Dann natürlich das Thema mit dem Motorrad. Ich habe mich dann jetzt auch sofort gefragt, hey, Moment mal, wie könnt ihr denn einfach dieses Motorrad da irgendwo anders hinbringen? Weil es ist ja quasi ein Unfallfahrzeug, ne? Also in Deutschland, wenn solange die Sache nicht geklärt ist, das ist ja dann quasi in Polizei Gewahrsam. So, ich kann das ja nicht einfach irgendwo hinbringen. Und warum kann die Polizei, das war dann so mein erster Gedanke, nicht einfach einen Beleg ausstellen? Hey, Moment mal, das Motorrad ist halt ein Unfallmotorrad. Das kann natürlich jetzt nirgends hin und gehört zu dieser entsprechenden Person, um diesen Prozess zu beschleunigen, ne? Also viele, viele verschiedene Aspekte. Was mich jetzt aber, glaube ich, so am brennendsten interessiert, ist so dieser Stress- und Emotionsteil, ne? Weil du hast ja vorhin beschrieben, ne? Du hast im ersten Moment gedacht, boah, ich habe jetzt das erste Mal ich sehe jetzt das erste Mal eine tote Person. Dann stelle ich mir natürlich vor, okay, du hast in dem Moment, wo dein Freund dann ansprechbar ist und dann quasi auch mithilft, so eine bisschen eine Form von Entlastung. aber nichtsdestotrotz im Folgen dann ja dann quasi direkt wieder diesen unanhaltenden, den dauerhaft anhaltenden Stress und diese, wie sagt man so schön, Ohnmacht. Ja, weil du hast ja überhaupt gar keinen Einfluss drauf. Wie war das denn für dich? Wie bist du damit umgegangen? War das überhaupt in dem Moment ein Thema? Ist dir das im Nachgang erst gekommen? Oder wie hast du denn, ich sag jetzt mal sprichwörtlich in Anführungsstrichen, in der Zeit für dich funktioniert, wenn du dich jetzt heute so rückblickend in die Situation zurückversetzt und auf die Tage danach vielleicht auch?
Also genau, was du sagst, Michael, also mit der Erkenntnis, dass der lebt, setzte das in der Situation unheimliche Kräfte frei und Energie frei, dass ich gesagt habe, jetzt muss man alles tun, damit der möglichst schnell in ärztliche Behandlung kommt, und zwar eine gute ärztliche Behandlung. Also da war klar die Bereitschaft, ich drehe jetzt an allen Rädern und bin jetzt auch bereit, da mitzufahren, was dann auch passiert ist, um einfach Hilfe zu organisieren und das Ziel zu erreichen, dass der eben medizinisch bestens versorgt wird. Aber da war die Erkenntnis, und das ist vielleicht, weiß ich nicht, ob man das als Tipp ausrufen kann, wenn man in ein fremdes Land reist, dass man sich vorher einfach mal erkundig macht, wie ist so ein Prozess da, wie ist der Ablauf, ja? Also das mit dem privaten Krankenhaus, wenn wir das zweite umschifft hätten, dann hätten wir viel Zeit gewonnen. Ob das jetzt ein Ergebnis oder eine positive Wendung hatte, weiß, sei dahingestellt. Aber ich allein, ich bin kein Mediziner, denke einfach, wenn man schneller operiert wird, dann wird's auch. Vielleicht auch hat man bessere Karten. Also das war die Geschichte. Zu dem anderen Hinweis nochmal, zu dem Fahrzeug selber. Das Polizei bestätigt in der Türkei nichts. Du brauchst es dafür. Wir brauchten einen Abschlepper, einen Notar, einen Anwalt und einen Übersetzer, der dabei war, als das Fahrzeug zum Zoll in Antalya übergeben worden ist. Und dann war der Zoll bereit, eine Ausnahme zu Brief zu erstellen, damit er rausfliegen kann. Also Wahnsinn. Das versteht man auch nicht, warum das so überladen ist, also bürokratisch überladen ist. Das kann ja keiner sagen, ist halt so, muss man akzeptieren, andere Chance hat man nicht.
Ich möchte vielleicht einspringen, ganz kurz. Eine Frage habe ich dazu noch, weil mich das ja auf eine gewisse Art und Weise gedanklich auch mal so ein bisschen begleitet, weil ich ja viel auf Veranstaltungen im Ausland unterwegs bin, quasi Testveranstaltungen. Da passiert natürlich auch immer mal wieder was, und ich habe irgendwann vor 10 Jahren schon eine ADAC Plus Mitgliedschaft abgeschlossen, weil da zum Beispiel auch der Krankenrücktransport aus jedem Ausland per Flugzeug quasi mit inbegriffen ist. Und du hast ja die Person erwähnt, die da quasi die Frau, die in diesem Umfeld arbeitet. Gibt es denn irgendeine Form von Möglichkeit, das, ich sag mal, abzusichern oder sich Unterstützung von deutschen Institutionen irgendwie dazu zu holen? Wie sieht das denn aus?
Also das Ganze ist initiiert worden natürlich über eine Auslandskrankenversicherung, die mein Freund natürlich abgeschlossen hat. Das war der ausschlaggebende Punkt. Und die wiederum kooperierte mit dieser Firma vor Ort. Das war wirklich eine sehr gute Kooperation. Und der ADAC, da muss man ganz klar dazu sagen, hat an der Stelle keine gute Figur abgegeben. Das fängt schon damit an. Ich hatte vorhin gesagt, wir haben ja SIM-Karten erworben. Die SIM-Karten sind aber Datenvolumina. Da kannst du nicht mit telefonieren. Also wenn du denn in der Türkei eine SIM-Karte kaufst, dann kannst du innerhalb der Türkei telefonieren, aber nicht außerhalb in ein EU-Land oder ein Drittland. Ja. Das heißt also, und der ADAC ist nur telefonisch erreichbar. Das heißt, du musst an der Stelle schon wissen, du musst dann deine deutsche Handykarte einlegen, und das kostet dann in dem Land 2,40 € glaube ich pro Minute, dann kommst du in die Warteschleife beim ADAC und weißt gar nicht, ob er da verbunden wird. Also der ADAC ist parallel von der Frau meines Freundes schon angesprochen worden, die hat da ganz üble Erfahrungen gesammelt. Und letztlich ist der Rücktransport auch nicht über den, also der Krankentransport ist über die Krankenversicherung gelaufen und über diese Frau vor Ort, die haben das organisiert, den Learjet organisiert. Und die hat auch den Rücktransport des Fahrzeugs zum Zoll, hat die auch organisiert, damit der rauskommt. So, und da sind Kosten entstanden. Und ich habe den aktuellen Stand jetzt nicht, inwieweit die sich mit dem ADAC jetzt darüber verständigt haben, A, dass der diese Kosten übernimmt, und B, ob der auch das Fahrzeug noch zurückholt. Da fehlt mir jetzt der aktuelle Stand.
Auf den ADAC kommen wir später auch nochmal zu sprechen. Das betrifft dich ja auch tatsächlich persönlich. Ich möchte nochmal einen anderen Aspekt aufnehmen, den Michel vorhin in seiner Frage reingenommen hat, zum Thema emotionaler Stress oder auch überhaupt die Situation da drin. Du hast es ja so ein bisschen geschildert, und jetzt war ich ja auch so ein bisschen Teil des Ganzen. Und ich glaube, das ist einfach auch nochmal wichtig, für alle da draußen, die hoffentlich niemals in so eine Situation zu kommen, niemals in so eine Situation kommen, sich damit aber mal auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, das hast du schon ganz gut reflektiert. Wenn man mich vorher gefragt hätte, wäre es eine Person, die einen Krankentransport oder einen Rettungstransport in dem Falle begleitet von der Person, die wirklich einen offenen Bruch hat, Schmerzen hat, schreit und wie auch immer, dann würde ich auf gar keinen Fall meinen Vater empfehlen. Weil, Papa, nimmst du mir nicht krumm, aber du bist da vielleicht auch sehr empathisch in dem Sinne, dann auch emotional involviert. Es fällt dir schwer, sozusagen in einer nicht so akuten Situation da relativ ruhig dran zu bleiben. Also du fühlst da einfach sehr, sehr mit. Und so wie du es dann aber durchgezogen hast, wurde einfach klar, hey, wie du es auch beschrieben hast, die Stresssituation, da funktioniert man dann in dem Sinne. Mhm. Was mich einfach, das habe ich dir auch gesagt, wirklich stolz gemacht hat in dem Sinne ist, und das macht sich dann auch einfach immer wieder bezahlen, das haben wir auch so oft hier ja schon gesagt, ihr habt euch vorher vorbereitet mit einem Erste-Hilfe-Kurs, du wusstest, hey, Helm ab, Handschuhe aus, die Person ansprechen, die Person betreuen. Ich bin mir sicher, dass das einen maßgeblichen Effekt auch auf die Person hat vor Ort. Ja, das ist natürlich was, das kann man sich dann sozusagen nur wünschen, das ist nicht selbstverständlich, aber gerade wenn man alleine unterwegs ist, hat das einen signifikanten Unterschied, wie auch die PassantInnen dann potenziell auf ein Opfer eingehen. Und warum sage ich das? Wenn ihr also mal in so einer Situation seid, ja, seid da, helft den Personen, sprecht sie an. Es ist natürlich heftig. Aber es hilft auch niemandem was, wenn man dann an so einer Unfallstelle steht und einfach schreit, sagt, oh Gott, sieht ja alles fürchterlich aus. Hilft niemandem was. Und wenn ihr gar nicht wisst, was ihr machen sollt, im Zweifel Wärmeerhalt, es klingt so dumm, aber natürlich jetzt nicht bei 30 Grad in der Sonne, aber im Zweifel, wenn wir hier in Deutschland unterwegs sind, nicht im Hochsommer, legt eine Jacke drüber, legt die Jacke im Zweifel, wenn es so heiß ist, unterm Kopf, auch wenn wir auf die Wirbelsäule natürlich aufpassen müssen, seid da für die Person. Ultra gut, hat funktioniert. Nichtsdestotrotz möchte ich dann nochmal die weitere emotionale Abfolge durchsprechen, weil auch das sicherlich ist was Leute kennen. Michel, ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwie jemanden ins Krankenhaus begleitet hast in einer Notfallsituation oder wie auch immer und in so einem Wartezimmer sitzen musstest.
Ja, ich glaube, die Erfahrung hat jeder schon gemacht, ne? Deswegen hatte ich ja auch vorhin das Thema mit der Ohnmacht angesprochen und der Ungeduld, die damit einhergeht, ne? Was ja, ich sag mal, im Krankenhaus in Deutschland vielleicht noch nachvollziehbar oder erträglicher ist, weil du ja doch irgendwie mitbekommst, was da passiert, ne? Also du zumindest auf einer kommunikativen Ebene da eher involviert bist, ne? Und vielleicht halt auch im Hinterkopf hast, naja, es gibt halt schon eine Priorisierung bei Behandlung der Fälle und auch wenn es für dich jetzt irgendwie ganz, ganz schlimm aussieht oder die Person halt irgendwie ganz, ganz schlimm betroffen, dass da schon irgendjemand im Vorfeld mal drauf geguckt hat und weiß, naja, es ist halt doch nur Fall B- und nicht A+. In Anführungsstrichen, ich weiß nicht, wie die Kategorisierung ist, weil jetzt nur so ein Beispiel. Was aber natürlich ganz, ganz anders ist, wenn du jetzt im Ausland bist, ne, du verstehst nicht, worüber die Leute reden, du bist eh in der Situation, dass du denkst, okay, es geht jetzt hier gerade ins dritte Krankenhaus und es geht einfach alles schon viel zu lang. Das macht natürlich eine ganz andere innere Anspannung, Unruhe, Hilflosigkeit. Ich glaube, das ist ja auch sowas, ne, was damit einhergeht.
Total. Spreche ich das so an? Weil das genau auch bei meinem Vater dann der Fall war. Wir haben dann auch nochmal telefoniert aus dem Krankenhaus und da hat man nach diesem sehr stark sein schon auch eine enorm emotionale Reaktion einfach gespürt aus verschiedenen Gründen, ne? Paps, wir kommen auch nochmal so zum Thema Verarbeitung danach, aber die erste initialen Reaktionen waren, okay, wir brechen das ab, ich war zurück, das war's alles so ein bisschen, was ja auch verständlich ist. Das andere war aber genau dieses Ohnmachtsgefühl, in diesem Krankenhaus zu sein und zu sehen, da ist der Freund von einem, dem geht's richtig scheiße und man will irgendwie alle Hebel in Bewegung setzen. Und ich spreche es deshalb an, weil ich glaube, wir uns das alle bewusst machen müssen. In solchen Situationen kann man versuchen zu unterstützen, aber, und das ist so eine Scheißerkenntnis, aber das betrifft auch deutsche Krankenhäuser, da kann man natürlich nochmal deutlich mehr Vertrauen in die Instanz potenziell haben. Ich möchte das der Türkei nicht absprechen, ich kenne es bloß einfach zu wenig. Aber dahingehend, dass es einfach die angesprochene Triage auch gibt, dass dort im Hintergrund auch manchmal Prozesse einfach laufen, die wir nicht verstehen als Laien. Ich meine, skeptisch war ich da schon, als du dann auch angesprochen hattest, da waren wir bei Stunde 5 oder 6, die das Bein auch abgebunden war. Das können wir vielleicht auch nochmal vorweggreifen. Während des Unfalles und während der Operation zusammengenommen, hast du geschildert, hat die Person 7 Liter Blut verloren. Und jetzt muss man sich mal überlegen, man rechnet Faustformel 70 bis 80 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht Blutvolumen hat ein Mensch. Das heißt, wenn du 100 Kilo wiegst und der wiegt weniger, dann sind das 7 Liter bis 8 Liter Bedeutet, da wurde einmal komplett durchgespült mit Konserven.
Konserven.
Ja, also auch hier der Appell, Leute, regelmäßig zur Blutspende gehen, das ist tatsächlich einfach lebensrettend in solchen Maßnahmen, macht ja. das. Aber warum erzähle ich das jetzt alles? Weil man sich gleichzeitig, geht schwer in so einer emotionalen Situation, bewusst machen muss, es hängt nicht an einem. Also die Person, die im Warteraum ist, ist selbst in einer der schlimmsten Situationen, die man sein kann. Man sitzt hinter den Türen im Normalfall, man weiß nicht, was da passiert. Und warum erzähle ich das alles nochmal? Ich hoffe, dass ihr niemals in die Situation kommt. An mir lag es in der Situation, dann ab und zu mit dir auch zu telefonieren und da zu sprechen. Ganz wichtig ist, Vertrauen dann da reinzubringen, vielleicht auch Ruhe reinzubringen, weil man kann einfach das dann nicht beeinflussen. Die Verantwortung liegt nicht bei den Angehörigen, die liegt nicht bei den Patienten, bei den Personen im Warteraum, die liegen bei den Ärzten und Ärzte. Wie das System funktioniert, wird man an der Stelle eh nicht ändern können. Ich möchte das nur einfach mal angesprochen wissen, wenn ihr also da draußen in eurem Umfeld mal sowas habt. Immer versuchen, die Emotionen, soweit es geht, rauszunehmen und die Verantwortung da zu sein für den Patienten, wenn man die Situation oder die Gelegenheit hat, ja, aber man ist nicht verantwortlich für das, was dann dort passiert. Und das ist, glaube ich, in allen Verarbeitungsprozessen auch immer sehr wichtig. Michael, du wolltest dazu was sagen.
Ja, genau. Das hast du das natürlich sehr, sehr schön beschrieben. Und das ist natürlich der Idealfall. Das ist natürlich alles andere als so leicht gemacht, wie es Jan jetzt daher erzählt hat. Deswegen möchte ich an dieser Stelle auch nochmal die Frage an seinen Papa richten. Da kommen wir ja eigentlich ursprünglich her. Und das ist ja quasi auch quasi die erste Quelle, um die es hier in Anführungsstrichen geht. Wie bist du denn tatsächlich damit umgegangen? Du hast ja vorhin schon erzählt, Jan hat es ja auch gerade angedeutet, dass ihr auch im Austausch standet. Was hat dir denn da quasi geholfen? Konntest du das dann entsprechend einordnen und für dich dann die Ruhe finden, so wie es Jan jetzt gerade beschrieben hat?
Also natürlich ist es so, dass man da wirklich, so wie der Jan das auch geschildert hat, unheimlich emotional aufgewühlt ist. Vor allen Dingen fällt das ab, nachdem der Operationstermin dann auch klar war. Ja, dann ist der weggeschoben worden. Jetzt wusste man, jetzt passiert was. Das ist auch vorher mir erklärt worden, was jetzt die Operation für Ziele hat. Also das war ein sehr transparenter Prozess, fand ich auch gut von dem behandelnden Arzt. Mitten in der Nacht um 0.20 Uhr haben die den irgendwo hergeholt. Also das hat natürlich schon mal dazu beigetragen, dass man jetzt wusste, aha, was passiert jetzt, nächste Schritte. Das nimmt so ein bisschen Dampf raus. Aber das war ja völlig unklar, wie sich jetzt das Operationsergebnis auch darstellt. Also welche Heilungschance da wirklich der dann auch wirklich hat durch die Operation, ist die erfolgreich. Das hat mich dann natürlich noch weiter beschäftigt. Und vielleicht noch einen kurzen Hinweis, was natürlich ein Stressor war. Ich war im Krankenhaus, in dem zweiten Krankenhaus, habe zwei Handys dabei, aber kein Ladekabel. Mhm. Und Apple ist ganz praktisch. Ja. Und wenn du im Ausland, wenn dir die Handys die Handybatterien leer sind, dann bist du aufgeschmissen, weil das war ja immer als Google-Übersetzer notwendig oder du hast irgendwas anderes gegoogelt. Apple war überhaupt, ist in der Türkei relativ selten. Das heißt, ein Ladekabel dazu bekommen. Dann habe ich mir eins gekauft. Dann wollten die mir keinen Strom geben. Das war dann auch wieder Stress. Ja, also du hast ein Ding und aus den Fluren, da gibt's keine Steckdose, sondern nur in den Stationen. Da habe ich lange jemand beknien müssen, damit das Handy eine halbe Stunde da reinstöpselt. Also so ganz praktische Sachen, die dann natürlich auch Stress noch verursachen. Also das heißt, so ein Bild, um darauf zurückzukommen von dem Unfall, das kann ich mir direkt vors Auge holen. Die sind nicht weg. Die Bilder sind einfach nicht weg. Das merke ich schon. Das mischt einer auf. Glücklich bin ich darüber, dass er das erlebt hat, überlebt hat und auch keine, mentalen Einschränkungen hat. Das hätte ja viel schlimmer sein können. Allerdings muss man auch sagen, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, was jetzt am Ende dabei rausgekommen ist. Also der ist dann nach vier Tagen nach Deutschland ausgeflogen worden und hat sich natürlich, das ist in den südeuropäischen Ländern auch ein Problem, mehrere multiresistente Keime eingefangen. Und die haben dann dazu geführt, dass eben der linke Unterschenkel amputiert werden musste. Das heißt also, die in der Türkei aufgezeigte, skizzierte Heilungschance hat sich als Trugschluss erwiesen, weil, das haben die auch gesagt, das gilt nur, solange keine Infektion besteht, und mit dem multiresistenten Keim hat man lange gekämpft und musste dann eine Entscheidung treffen, wie kann man es jetzt machen, und das ist am Ende dabei rausgekommen. Also das heißt, das ist dann nochmal eine sehr bittere Pille, für alle Beteiligten, wenn man an diese Reise denkt, dann ist das natürlich immer präsent. Aber wir wussten, es ist in seinem Sinne auch weiterzufahren, was wir dann auch gemacht haben.
Jetzt haben wir das ja alles sehr intensiv aus deiner Perspektive besprochen und ich sag jetzt auch mal miterlebt. Zwei Punkte habe ich aber noch, einmal auf die Geschehnisse vor Ort und dann einen, der sich dann mit dem Nachgang, ich sag jetzt mal, intensiver auseinandersetzt. Wir hatten ja quasi die Schwierigkeiten über die Findung des Krankenhauses, quasi über den Rücktransport, das mit dem Fahrzeug etc. Du warst jetzt ja aber auch die ganze Zeit dort in der medizinischen Versorgung mit dabei, also sowohl in den Krankenhäusern und natürlich auch auf dieser 2,5 Stunden Fahrt dann von Myra nach Antalya. Wie war denn so dein Eindruck, also von der Versorgung durch das medizinische Personal? Also hast du das Gefühl gehabt, das ist ja auch sowas, ne, was so ein bisschen vielleicht Stress nimmt oder Stress verursacht. In dem Moment hast du ja noch keinen Einfluss auf die weitere Behandlung, aber hast ja so ein bisschen vielleicht ein Gefühl der Umsorgung für die Person, ne? Also sind die Sanitäter bemüht gewesen? Wie hat sich das denn angefühlt?
Das denke ich schon für den sichtbaren Teil. Das waren für mich Sanitäter, Krankenwagenfahrer. War das maximal engagiert, kann man sagen. Mhm. In den Krankenhäusern selber, wenn man vor einer Edeltalstür stehen bleiben muss, entzieht sich das natürlich dem Einblick, was passiert da jetzt gerade dahinter. Ich habe also gehört, dass es schon eine sehr komplizierte Bruchsituation war und die Operation eben sehr viel Können auch verlangt. Und deshalb kann ich verstehen, das Argument, dass das konnte man nicht so schnell alles überlegen und auch nicht an dritten Kliniken jetzt wieder vermitteln, was dieser Patient konkret hat, sodass da ein Zeitverzug. Für mich war das vertane Zeit offensichtlich. Mhm. Im Hintergrund kann es aber auch gewesen sein, dass es einfach medizinisch notwendig war, wirklich eine Klinik zu finden, wo einer sagt, und das soll einer der Koryphäen im Orthopädie-Bereich gewesen sein, der letztlich diese Operation durchgeführt hat. Und der hat gut operiert, da gibt es keine Frage. Das kann ich aber nicht weiter beurteilen, ob es wirklich so war. Ich habe nur festgestellt, es ging eine Stunde über die Kostenübernahme, rauf und runter, hin und her. Das war sicherlich ein Punkt, wo ich dachte, boah, das müsste doch eigentlich schneller gehen und dann muss man doch irgendwie eine Entscheidung herbeiführen. Ja, also ja. Ein bisschen gemischt, muss ich sagen, waren die Eindrücke, die ich da gewonnen habe.
Und der zweite Aspekt war ja quasi jetzt die Phase danach und dann geht es mir jetzt tatsächlich weniger um deine Erfahrung als vielmehr die der betroffenen Person, deines Freundes. Da ist jetzt ja auch die gleiche Belastung für ihn logischerweise vor Ort gewesen, plus die körperlichen Schmerzen, die da vielleicht noch mit einhergehen und jetzt dann auch noch dazu der Verlust des Unterschenkels. Wie geht es, also wie lang ist es her und wie geht es ihm denn jetzt heute körperlich und eben vor allen Dingen auch psychisch?
Also der Unfall ist jetzt
bis jetzt verkraftet.
Der Unfall ist jetzt 6 Wochen her. Und was mich immer bewundert hat, was ich an ihm bewundert habe, war eine unheimlich konstruktive Einstellung dazu, also dem Schicksal zu stellen, weil er sagt, ich habe einen Fehler gemacht, der hat eben eine grausame Konsequenz gehabt, aber ich nehme das an. Also das ist für mich etwas wirklich sehr, sehr Beeindruckendes und Bemerkenswertes. Dann gab es jetzt eine Phase, als ich ihn besucht habe, wo durch die ganzen schweren Medikamente, die er nehmen musste gegen die Keime, und deren Auswirkungen er natürlich sein Immunsystem ziemlich runter war. Da war der auch psychisch auch ziemlich in den Seilen. Jetzt ist er allerdings wieder entlassen worden aus dem Krankenhaus, erstmalig, und ist jetzt zu Hause. Mhm. Dann habe ich mit ihm telefoniert und er sagt, ich freue mich so, es ist so schön, zu Hause zu sein. Also das Ganze kriegt wirklich einen ganz schönen Abschluss, will ich nicht sagen, aber eine ganz schöne Wendung. Die hat mich auch motiviert zu sagen, also kommen, der kann weiterleben, ich muss mich daran orientieren, ich persönlich. Und er nimmt sein Schicksal auch hin und sagt, okay, das ist jetzt eine 180-Grad-Wende in meinem Leben. Aber gerade dadurch, dass das Knie erhalten worden ist, habe ich gute Chancen, wieder am normalen Leben teilzunehmen. Und so sieht er das. Also der wird daran nicht verzagen oder irgendwie die Situation nicht meistern können. Da ist er stark genug. Also das habe ich da schon gespürt nach dem Unfall und das zieht sich wie ein roter Faden bis heute.
Das sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne Worte, glaube ich, und das ist cool zu hören. Ich glaube, das gibt auch Kraft, hoffentlich auch an deinen Freund, wenn er das hier hört. Auch nochmal von uns ganz liebe Grüße und viel, viel Erfolg, Kraft, Ausdauer auf dem Weg dorthin, der dann hoffentlich wieder ein, wie soll man sagen, sicherlich anderes, aber doch erfüllendes Leben ermöglicht. Kommen wir nochmal zu dir und auch zu deiner Gruppe. Man hat vorhin bei der Schilderung schon gemerkt, dass dir das natürlich auch immer noch emotional sehr nahe geht, dass das auch immer noch ein Thema ist. Und ich habe es eingangs erwähnt, während unserer ersten Telefonate sofort so, nee, ich fahre nicht mehr, ich höre auf, das war's, bla. Und es war klar, dass du da halt auch einfach intensiv unter Schock standest. Es war auch klar, dass dann auch Kräfte einfach weg waren in allen Bereichen, also auch am Tag danach noch sehr wild. Du hast gesagt, du hast im Krankenhaus geschlafen. Der Schlaf war sicherlich schon mal gut, aber es war trotzdem kein erholsamer Schlaf. Ihr seid dann erstmalig auch wieder zusammengetroffen. Die restliche Gruppe ist dann nach Antalya gekommen. Ihr seid in ein Hotel rein. Und jetzt würde ich gerne darüber sprechen, weil das ja eben auch das ist, was für Motorradfahrende relevant sein kann. Und das ist ja das, was wir in dem Podcast hier auch ein bisschen thematisieren wollen. Wenn es mal in der Gruppe passiert, wie kann man anderweitig drum herum gehen? Und wir hatten in der vorherigen Folge auch kurz angerissen, dass ihr natürlich auch mal Streitereien oder Themen hattet, wo es kontroverse Meinungen gab und da aber sehr offen drüber gesprochen habt. Wie seid ihr denn als Gruppe danach umgegangen? Jetzt warst du ja die Person, die das als Augenzeuge ab Sekunde 1 miterlebt hat. Andere kamen erst im Nachgang dahin, haben diese Akutsituation vielleicht gar nicht so erlebt. Das heißt schon mal unterschiedliche Hintergründe. Und damit also nochmal die Frage, wie seid ihr als Gruppe damit umgegangen, um da irgendwie weiterzukommen?
Also Kurzformel würde ich sagen, darüber sprechen auf jeden Fall. Zum einen war es ja noch so, dass die anderen, wie du eben richtigerweise gesagt hast, nicht alle Informationen hatten. Das heißt, ich habe erstmal den ganzen Samstag geschildert. Die haben mir wiederum geschildert, ihre Kontakte zur örtlichen Polizei, zu den anderen Bereichen, die beteiligt waren. Das heißt also Informationsaustausch. Und dann natürlich, was heißt das für jeden persönlich? Was macht das mit einem? Was glauben wir, was wir jetzt alle als Gruppe tun müssen? Weil in den Tagen danach, ich hatte das ja vorhin geschildert, mit Rücktransport war eine Menge zu organisieren, eine Menge Termine zu koordinieren, Menschen getroffen, die wir nicht kannten. Also das heißt, man muss auch darüber reden, wie es einem persönlich geht. Also was gerade so durch den Kopf geht, welche Bilder man hat, was das mit einem angestellt hat. Und also so, denke ich mal, diese Vertrauensbasis, die sollte da sein, wenn man das Gefühl hat oder sich da unsicher ist, dann sollte man auf jeden Fall das ansprechen, damit man auch selber darüber sprechen kann und einfach dann in eine bessere Situation hineinkommt.
Ich glaube, was an der Stelle extrem wichtig ist, es gibt, glaube ich, da kein richtig oder falsch, wie man danach auch fühlt, und das ist extrem individuell. Und ich glaube, das war ja auch so ein bisschen Thema eurer Diskussion, für einige war, oder für eine Person, ich weiß es gar nicht, einige ist schwer bei vier Leuten, vielleicht war eine Person da, für die war klar, hey, ich fahr weiter, du warst am Anfang noch so, nee, ich fahr nicht weiter, und ich glaube, da gibt's halt nicht so, das eine ist korrekt und das andere ist falsch, sondern das ist was, das muss man mit sich selbst ausmachen, und ich glaube, das kann man dann auch an der Stelle nur mit sich ausmachen. Ihr habt, glaube ich, den Weg dann, oder du hast den Weg für dich gewählt, nach ein paar Tagen Pause, die für dich sozusagen gesetzt waren, erstmal Abstand, überhaupt erstmal wieder aufs Motorrad sich zu setzen, reinzufühlen, wie es geht, die ersten Tagestouren wieder zu machen, um dann mal zu schauen, wie du weitermachst, unter der Prämisse, dass du dir offen hältst, auch umzukehren, die Reise abzubrechen. Damit haben wir quasi das Ergebnis schon vorweg. Du bist weitergefahren, aber wie war für dich dann der erste Moment wieder auf dem Motorrad, gerade dann auch in der Gruppe?
Also in einem muss ich die korrigieren. Wir mussten natürlich in Antalya auch immer mit dem Motorrad von der Ferienwohnung respektive Hotel zu dem Krankenhaus fahren. Also Motorrad war immer unterm Popo, aber natürlich mit kürzeren Etappen. Und man hat sich am Anfang, habe ich mich da ein bisschen unwohler gefühlt. Also man hat das Gefühl gehabt, boah, man fährt so ein bisschen vorsichtiger, zurückhaltender als vorher. Weil diese Unbeschwertheit, wie man die Reise begonnen hat, das war mit dem Unfall von jetzt auf nachher einfach weg. Das hat auch, sage ich mal, in der gesamten fortschreitenden Reise auch noch eine Rolle gespielt. Mal mehr, mal weniger, aber es war irgendwie nicht mehr so unbeschwert, das kann man wirklich sagen, weil dafür war dieser Unfall einfach zu hart und zu drastisch.
Wie jetzt haben wir die Perspektive von, ich sag mal, Jan als direkten Kontakt mit drin gehabt. Wir haben über das gesprochen, was dich während dieser Phase was du durchlebt hast. Ne? Wir sind auf den eigentlichen Verunglückten eingegangen, wie sich das jetzt für ihn im Nachgang entwickelt hat. Aber wenn man so eine Reise macht, dann gibt es ja auch immer viele, die zu Hause geblieben sind. Und oftmals ist das ja auch im Vorfeld, gerade bei so einer großen Reise, bei so einer weiten Distanz in Länder, in denen man nicht genau weiß, was denn da so los ist, schon ein Thema, das dann vielleicht auch in Frage gestellt wird, macht man das denn überhaupt, ne? Weil es ja doch mit einem gewissen Risiko einhergeht, ne? Und dann vielleicht selber tut man dann das ab, ja, das wird schon nicht passieren, oder man macht es dann doch, weil man es unbedingt will. Aber es gibt ja noch Kinder, Ehefrau, Ehemann, je nachdem, wer halt in Anführungsstrichen fährt und wie die Verhältnisse in Anführungsstrichen sind. Wie hat sich das denn, ich sag jetzt mal, während der Reise ausgewirkt? Hat sich die, also ich sag jetzt mal vor allen Dingen die Kommunikation, ne? Also das ist ja ungefähr zur Halbzeit, wenn ich das richtig verstanden habe, passiert, ne? Und da entwickelt sich ja auch so ein gewisser Flow, keine Ahnung, regelmäßiger Kontakt nach Hause wird vielleicht ein bisschen weniger regelmäßig. Hat sich das verändert und wie hat man vielleicht auch die zu Hause gebliebenen dann nach der Entscheidung weiterzufahren mitgenommen oder vielleicht auch beruhigt und mit da involviert? Wie lief das ab? Wie hat das funktioniert auch? Weil es kann ja durchaus sein, dass die eine oder andere Ehefrau dann insistiert sagt, nee, du kommst jetzt nach Hause oder wir sind geschiedene Leute. So, ne? Kann ja, ich mir sehr gut vorstellen.
Nee, aber das war eigentlich bei keinem spürbar, dass sozusagen das Verlangen der Familie, sage ich mal, im weitesten Sinne zu sagen, ihr müsst jetzt abbrechen, sondern im Gegenteil, es war hatte ich vorhin schon mal erwähnt, in dem Sinne des Unfallopfers zu sagen, wegen mir möchte ich nicht, dass ihr die Reise abbrecht. Wir wollten gemeinsam, fahrt weiter. Ich kann ja auch an der Reise teilhaben, weil wir eben über Polar Steps auch über die Reiseberichte geschickt haben. Und in meinem Fall, meine Frau hat mich auch motiviert, fahr weiter. Ja, also auch die Alternative wäre gewesen, dann auch vielleicht alleine zurückzufahren. Ja, also wenn man sich unterschiedlich entschieden hätte. Das wäre für mich eigentlich auch nicht die Option gewesen. Also ich fand schon auch einen Effekt dieses Unfalls sicherlich im positiven Sinne, dass so eine Gruppe einfach einen Mehrwert bietet, ja, in jeder Hinsicht, dass man sich geborgener fühlt, besser aufgehoben fühlt und man kann mit den anderen über Situationen sprechen, die auch die nur kennen können. Also das kann keine dritte Person sein. Ja, also insofern war das eher beruhigend und nicht irgendwie die Erwartung, ich muss jetzt reagieren auf meine Familie und muss jetzt die Reise abbrechen.
Also ich glaube, was ja auch ein wichtiger Faktor war, dass der Verunfallte selbst sich ja auch gemeldet hat, euch da bestärkt hat. Und ich glaube, dann mit der Reise das ja auch eine gewisse Selbsttherapie vielleicht auch bildet, ja, oder dann auch diese Reise voranbringt.
Jetzt haben wir mehr oder minder das Ende der Reise erreicht, auch wenn es nicht so verlaufen ist, wie du dir das gewünscht hast. Und zwar, ne, mit einer wirklich katastrophalen Geschichte zwischendrin. Für diejenigen, die das jetzt noch nicht gehört haben, empfehle ich euch aber, die erste Folge mit Michael anzuhören, weil die ist nämlich durchweg positiv. Und da kommen auch sehr viele positive Aspekte zur Geltung und werden erzählt, die sich nach dem Unfall, Unfall in Demre quasi ereignet haben und geben nochmal einen ganz anderen Einblick auf diese Reise und die Erlebnisse dort, zeichnen ein ganz, ganz anderes Bild. Und wir haben jetzt, oder ich, Jan hat das natürlich in anderen Arten schon erlebt in den letzten Wochen. Ich habe jetzt aber quasi, ich sag mal, ein sehr, sehr weißes Bild und ein sehr, sehr schwarzes Bild bekommen. Und frage mich jetzt natürlich auch mit all den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast und nach dieser in Anführungsstrichen kurzen Zeit, wie geht für dich das Motorradleben denn jetzt weiter? Also du wirst wahrscheinlich weiter Motorrad fahren, aber wirst du nochmal eine Reise in diese Richtung antreten? Würdest du sagen, die Erfahrungen werden sich, weil sie so drastisch sind, sehr wahrscheinlich nicht wiederholen? Und selbst wenn, bin ich daran so gewachsen und habe so viel dadurch gelernt, dass ich jetzt einfach deutlich besser vorbereitet bin. Und natürlich würde ich eine weitere Reise wie die, die jetzt geplant war oder umgesetzt wurde, nochmal angehen und würde es auch jedem empfehlen.
Also ich würde jedem begeistern für Motorradfahren nach wie vor. Das ist für mich immer Lebenselixier gewesen, hat mir immer viel Spaß gemacht. Das ist auch nach wie vor vorhanden. Ich glaube, so eine lange Reise in dem Umfang würde ich nicht mehr machen. Einfach in der Erkenntnis, dass die Anforderungen da doch wirklich schon extrem sind. Insofern ist kein Urlaub in dem Sinne, sondern alle haben gesagt, das war sehr, sehr anstrengend. Also da würde ich eine kürzere Etappe wählen. Und als Tipp würde ich einfach sagen, wenn man ins Ausland will, in das, vor allen Dingen ins Nicht-EU-Ausland, dann sollte man sich vielleicht mit so einem Szenario einfach mal, was man ja gerne meidet, aber mit so einem Szenario einfach mal auseinandersetzen. Vielleicht kann man da Informationen bekommen. Wenn wir es intensiver betrieben hätten, hätten wir vielleicht auch anders reagiert in einer bestimmten Situation. Also insofern, klares Bekenntnis, Motorradfahren, Motorradreisen ist einfach geil.
Heftige Folge, viel Emotionales mit dabei, Schattenseiten des Motorradfahrens, so kann man es benennen. Wir haben diese Folge trotzdem durchgezogen, um verschiedene Punkte deutlich zu machen. Ich hoffe, das wurde irgendwie auch klar. Also wie könnt ihr damit umgehen? Was kann man vielleicht auch daraus lernen aus so einer Geschichte? Was muss man beachten, wenn ihr so eine Reise habt? Und trotzdem den positiven Schwung. Ich glaube, dass ihr eine tolle Reise hattet, viele super Erlebnisse. Die Gefahr fährt immer mit beim Motorradfahren. Wer das ausblendet, ist halt irgendwie naiv. Denkt einfach mit dran, bereitet euch bestmöglich auf das Szenario vor, das niemals eintreffen soll, tragt eure Sicherheitsbekleidung, all sowas, die üblichen Appelle. Damit können wir den Stammtisch aber auch abschließen. Paps, vielen, vielen Dank, dass du diesen Einblick auch zugelassen hast ins Seelenleben. War sicherlich nicht ganz einfach, ist was, was dich auch sicherlich noch weiter beschäftigen wird. Auch hier nochmal der Appell an alle, so wenn ihr mal irgendwas Ähnliches erlebt habt, man muss da auch nicht irgendwie alleine durchkommen, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ihr seid auch traumatisch davon belastet, ihr könnt nicht mehr richtig schlafen und so weiter. Jeder Mensch geht anders damit um. Es ist überhaupt keine Schande, sich dort auch Hilfe zu suchen. Dir gibt es dort. Redet drüber, fresst es nicht in euch rein, wenn irgendwie sowas passiert. Nur dann kann es irgendwie auch weitergehen. Vielen Dank nochmal. Das waren meine weisen Worte zum Ausklang. Ich bin raus, gebe wie immer nochmal an Michel ab, der hier auch noch sein Tschüss, Schülerül oder was auch immer, Ciao sagen kann. Hat mich auf jeden Fall wieder gefreut und jetzt freue ich mich gleich auf den Sprung in die Isar.
Ja, bevor der Jan in die Isar springt, gibt's bei mir natürlich mehr als ein Tschüss. Das muss die Folge, oder das gibt die Folge natürlich her. Das muss am Ende dieser Folge natürlich noch gesagt werden. Also, erster Linie, vielen Dank, Michael, dass du hier diese Einblicke gegeben hast und, ne, sehr emotionale Themen hochgeholt hast und mit uns geteilt und vor allem mit unserer Community geteilt, was natürlich sehr, sehr hilfreich sein kann und auch eine Vorbereitung eben für diejenigen, die vielleicht was Ähnliches planen. Und an der Stelle möchte ich natürlich dir nochmal gute Besserung wünschen und vor allen Dingen auch deinem Freund, der hier betroffen war. Ich kenne ihn ja persönlich nicht und habe aber tatsächlich gerade eine ähnliche Geschichte im Freundeskreis, die allerdings in Deutschland passiert ist, die sich ähnlich lang hinzieht, ohne Rücktransport. Der ist vielleicht auch eine spannende Geschichte aus einem klassischen Unfallszenario. Von daher weiß ich, welche Belastungen da jetzt aktuell gelten und ich wünsche da richtig die nötige Kraft und eben gute Besserung mit der Situation umgehen zu können. Und ich möchte noch mal einen Tipp an die Community rausgeben. Wir hatten das Thema mit Vorbereitung etc., wenn ihr entsprechendes plant. Ihr habt es gerade gehört. Lest das Kleingedruckte, bereitet euch gut vor. Dann seid ihr in der Notsituation vielleicht etwas besser dran als in der jetzt gerade geschilderten. So, und jetzt, Jan, lasse ich dich in die Isar springen. Und sage danke und ciao, ciao.
Tschüss zusammen. Ciao.
Tschüss. Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. Von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüsterte Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.